Er kommt dazu in eine größere Stadt. Der Lärm, die vielen Autos, all das irritiert ihn zunächst ein wenig. Und als die beiden Männer dann eine und das Huben, was soll ich hier schon hören? Nein, nein, das meine ich nicht, sagt er. Ich höre hier eine Grille zirpen, ganz in der Nähe. Was? Eine Grille zirpen? Die gibt's doch hier gar nicht. Und wenn, dann wird man sie bei diesem Lärm ja überhaupt gar nicht hören. Die beiden laufen ein Stück weiter und auf einmal bleibt der Indianer an einer begrünten Hauswand stehen, schiebt die Äste beiseite und siehe da, eine Grille. Die beiden gehen weiter, ja. Tja, meint der Indianer, der Weiße, ihr Indianer, ihr könnt eben halt besser hören als wir Weißen. Nein, nein, das ist es nicht. Lass mich es dir beweisen. Er greift in seine Hosentasche, nimmt 50 Cent aus der Tasche und schmeißt sie gerade vor sich hin auf den Gehweg. Es klimpert ein bisschen anders wie jetzt hier. Und sofort drehen sich ein paar Leute danach um. Einer bleibt schließlich stehen, greift sich das 50-Cent-Stück, das ist eigentlich anders vorgesehen, es liegt jetzt da hinten. Er nimmt es auf jeden Fall auf, steckt es in deine Tasche rein und läuft geraden Weges nach Hause. Siehst du, sagt der Indianer, ich habe es dir doch gesagt, das Klimpern des Geldes, des 50-Cent-Stücks, war keineswegs lauter als das Zirpen der Grille. Und doch haben sich viele danach umgedreht. Nun, woran liegt das? Der Grund liegt darin, dass wir stets das gut hören, worauf wir zu hören gelernt haben. Auf bestimmte Dinge zu hören, müssen wir erstmal lernen. Und das, was jetzt für unser äußeres Ohr betrifft, das betrifft das Innere ganz genauso. Auch auf bestimmte Dinge unseres Herzens müssen wir erst lernen, darauf zu hören. Und ganz ähnlich ist auch das, was uns der Apostel Paulus heute in dem Kolosserbrief sagen will. Wenn einer eine Bibel dabei hat, da kann er jetzt gerne mal aufschlagen, Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben, euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, wir sind es gewohnt auf das zu hören und danach zu suchen, was wir hier auf der Erde kennen. Und das braucht uns niemand beibringen, das haben wir so tief in uns drin. Jetzt aber, da wir dem Alten gestorben sind, und das haben wir heute Morgen ja auch in der ersten Stunde schon eindrücklich hören dürften. Ja, und weil wir jetzt auferweckt worden sind, fordert Paulus uns auf, unsere Blickrichtung zu ändern. Mein Predigtthema für heute Morgen lautet, vom Rechten suchen und trachten. Und man kann diese Predigt, wenn man will, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, in drei Teile aufteilen. Erstens die Aufforderung, vom Rechten suchen und trachten in den Versen 1 bis 2. Zweitens der Grund vom Rechten suchen und trachten im Vers 3 und drittens das Ziel vom Rechten suchen und trachten im Vers 4. Zunächst einmal die Aufforderung. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Wenn Paulus jetzt hier von auferweckt spricht, so ist zunächst einmal klar, um auferweckt zu werden, muss man zuvor erst mal gestorben sein. Und so frage ich, wenn du heute Morgen jetzt hier sitzt und nicht weißt, dass du mit Christus gestorben bist, so wirst du nie etwas mit den Aussagen des Apostel Paulus etwas anfangen können. Die werden dir immer fremd sein. Wenn du aber erkannt hast, dass du ein Sünder bist, dass du Rettung brauchst, ja, wenn du deine Schuld ernstlich vor Gott bekennst und bereust, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du bist mit Christus gestorben. Das hört sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, mit gestorben zu sein. Nicht so besonders erbaulich. Aber wir dürfen bei diesem Kenntnisstand natürlich auch nicht stehen bleiben, so wie einst die Emmaus-Jünger. Da musste der Herr Jesus, als er ihnen auf den Weg begegnete, erstmal klar machen, dass sie es mit dem Auferstandenen zu tun haben. Und Paulus beginnt hier diesen Vers 1 mit einem Wenn. Und dieses Wenn, also da heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Und dieses Wenn ist das gleiche Wenn, welches wir schon im Kapitel 2, Vers 20 gelesen haben. Wenn ihr nun mit dem Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Paulus stellt also mit diesem Wenn nicht die Tatsache in Frage, dass die Kolosser mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben sind, sondern und ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie jetzt mit Christus auferweckt worden sind. Nein, diese Tatsachen, die sind felsenfest. Die sind felsenfest. Und mit diesem Wenn will Paulus den Gläubigen, ja, die Gläubigen eigentlich in Kolossei nur festmachen. Und eines muss uns auch klar sein: ohne dem Wissen, mit Christus auferweckt zu sein, wie es im Vers 1 steht, wäre mit Christus gestorben sein, was wir in Vers 20 lesen, Kapitel 2, Vers 20, eine lebenslange Selbstquälerei. Denn wenn du dann, wie es dann in der Folge dann ab Vers 5, Kapitel 3, Vers 5 heißt, dass du deine Glieder töten sollst, ohne dass du weißt, dass man mit Christus auferweckt ist, bist und ihm neues Leben empfangen hast, dann wäre das doch eine endlose Quälerei. Im Grunde genommen ist es der Zustand, der in Kapitel 7 beschrieben wird, wo der Apostel Paulus dann so gegen Ende ausrufen musste: ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib der Sünde? Allerdings ohne Vers 25. Da ist nämlich die Lösung. Da heißt es: ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er, der Herr Jesus, ist diese Lösung aus diesem Dilemma. Und wenn du das nicht begriffen hast, so meine ich eines zu wissen. Sofern du Christus natürlich ernsthaft nachfolgen willst. Du bemühst dich immer ab, um dieses Alte im Tod zu halten. Du kannst es aber nicht. Und du wirst immer wieder scheitern, weil du nicht begriffen hast, dass der Herr Jesus noch viel mehr für dich getan hat. Du bist mit Christus nicht nur gestorben, sondern du bist auch mit ihm auferweckt. Er ist doch jetzt dein Leben. Er ist doch jetzt deine Stärke. Ja, Christus lebt in dir. Das haben wir doch in Kapitel 1 so lesen dürfen. Er wird sein Werk, das er in dir begonnen hat, hundertprozentig vollenden. Und das dürfen wir wissen. Und das darum, was in diesem Vers beschrieben wird, ist unsere wahre Stellung. Wir dürfen und sollen das für wahr halten, weil Gott durch Paulus uns das sagt. Und gerade daher, weil wir jetzt auferweckt sind und neues Leben haben, ist dieses Wenn im Vers 1 viel mehr als Aufforderung zu sehen, als Aufforderung für Vers 2, wo es denn nämlich heißt: so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Was heißt jetzt aber eigentlich zu suchen, was droben ist? Was können wir jetzt darunter verstehen, wenn ich jetzt so reinfragen würde: was sollen wir suchen, was droben ist? Ja, so ähnlich ging es mir am Anfang auch. Ich habe auch erst mal überlegt, ja, was ist jetzt damit gemeint? Nun, um es vorwegzunehmen, es heißt auf jeden Fall nicht, dass man die Dinge sucht, die droben sind, indem man nur vom Himmel träumt. Wobei, das mag ja auch nicht falsch sein, wenn wir nach diesen Dingen sehnen, die oben ist, die wir aus der Bibel her kennen und davon träumen. Aber das, was Paulus jetzt in diesem Vers meint, bedeutet doch vielmehr, nämlich auf Christus ausgerichtet zu sein, seine Gesinnung zu bekommen und ihn durch unser Leben als Christ auf dieser Welt, ja auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen, indem wir mehr und mehr seine Charakterzüge widerspiegeln. Man kann das im Prinzip mit dem Botschafter in einem fremden Land vergleichen. Ein Botschafter ist ja bekanntlicherweise dafür da, dass er die Belange seines Landes im Ausland vertritt. Und er ist jetzt nicht dafür da, dass er jetzt in seinem gemütlichen Botschaftersessel sitzt und über das Heimatland träumt. Nein, er ist dazu da, um unter Einsatz aller Kräfte die Belange seines Landes im Ausland dann auch zu vertreten. Und genau das ist, betrifft auch uns, oder das ist doch das Gleiche betrifft doch auch uns. Wir sind doch Botschafter an Christi Stadt und sollen eifrig danach suchen, ihn durch unser Leben zu verkündigen. Und hier steht jetzt auch allerdings nicht, dass wir den suchen sollen. Und das war der Punkt, der Knackpunkt vorher, wo ich gefragt habe, ja, was sollen wir denn suchen? Da fällt einem spontan den Herrn Jesus. Aber hier steht jetzt nicht, dass wir den suchen sollen, der droben ist, sondern das, was droben ist. Und wenn es hier heißt, das, was, dann steht im Grundtext immer die Mehrzahl. Das heißt, die Dinge, die droben sind. Es ist also jetzt nicht nur eine einzige Sache, sondern es sind die Dinge. Es ist ein ganzer Fächer von Segnungen, welche wir oben suchen dürfen. Und natürlich, muss man auch sagen, natürlich ist das Zentrum die Person unseres Herrn Jesus. Er ist es doch, welcher jetzt Inhalt in unserem Leben geworden ist. Und ihn zu suchen, ja, und die innige Gemeinschaft mit ihm zu suchen, ja, das ist doch die Voraussetzung. Ohne diesen wird man doch gar nicht auf die Idee kommen, nach diesen Dingen oben zu suchen. Und natürlich werden wir oben den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Wir finden ja dort die Wohnungen, die Gott für uns bereitet hat. Wir finden alle Gläubigen wieder, die gelebt haben, auch die Lieben, die Liebsten, sage ich mal, wo von uns schon gegangen sind. Auch die werden wir einmal wieder sehen. Das ist doch wunderbar. Und wie gesagt, das ist doch alles schon mal, das alles, wie gesagt, ist doch schon mal wunderschön, darüber nachzudenken. Aber das, was jetzt hier gemeint ist, ist das, was ihn betrifft. Seine Gedanken, seine Charakterzüge wie Liebe, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ja, wir sollen suchen nach allem, was gut, was liebenswert und rein ist. Wir sollen suchen nach den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, da müssen wir in ihn wandeln, um nur mal ein paar dieser Gedanken zu sehen. Das ist es doch, was wir suchen sollen. Und im Vers 1 stand, wir sollen suchen, was droben ist. Jetzt heißt es, wir sollen suchen und trachten nach dem, was oben ist. So heißt es, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen suchen und trachten? Klar, die sind irgendwo artverwandt. Nun, unter suchen können wir praktisch, ja, das praktische Streben nach seinen Charakterzügen verstehen, wo man sich ganz zielbewusst, unbeirrt und möglichst auf kurzem Weg, ohne sich ablenken zu lassen, auf diesen Weg hinbegibt. Und unter Trachten können wir die innere Einstellung verstehen, die innere Einstellung oder die Motivation, sage ich mal, das ins Denken Übergegangene. Nach etwas zu trachten bedeutet etwas anzustreben und zu begehren. Ja, trachten ist ein aktives Ausstrecken nach etwas. David war zum Beispiel so ein Mensch, der trotz vieler, vieler Fehltritte in seinem Leben eines nicht aus den Augen verloren hat. So lesen wir im Psalm 27, Vers 4, da sagt er, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ja, David hat trotz all dieser Fehltritte immer trotzdem noch ist er zurückgekommen und hat die Nähe zum Herrn begehrt. Geschwister, und das ist doch auch eine Ermutigung für uns. Wir sind auch oft mit so Fehltritten belastet. Ja, jeden Tag, da geht doch kein Tag rum, wo wir nicht versagen. Und wir dürfen uns da ein Beispiel an David nehmen. Er ist immer wieder umgekehrt und hat nach dem Herrn getrachtet, hat an ihm festgehalten. Ja, das können wir auch vergleichen im Prinzip, wie wenn zum Beispiel, wenn man eine Fremdsprache lernt, dann ist es ja so, man lernt erstmal einzelne Wörter Und irgendwann, je nach Begabung, kann man dann einzelne Sätze sprechen und irgendwann spricht man dann ja mal die Sprache. Das Problem bei dem Ganzen ist aber, wir denken immer noch in unserer Muttersprache. Und erst ganz allmählich, ohne es zu merken, beginnen wir dann in dieser fremden Sprache zu sprechen. Und genauso scheint es jetzt auch mit diesen beiden Ausdrücken zu sein, mit Suchen und Trachten. Je mehr wir uns mit dem beschäftigen, was droben ist, umso mehr werden wir auch unseren Herrn Jesus kennenlernen, ihn liebgewinnen und dann auch schließlich lernen, mit seinen Gedanken zu denken. Es ist doch wirklich so. Mit welchen Dingen ich mich beschäftige, sei es jetzt eine Anschaffung, sei es jetzt eine Planung für einen Urlaub oder sonst irgendwas, das prägt mich doch oft. Sowohl meine Gedanken und mein Sinnen den ganzen Tag und oft auch bis in die Nacht rein. Ihr kennt doch das auch, oder? Deshalb sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich jetzt auch eins betonen. Hier geht es jetzt nicht um eine Art Askese, wo wir in Verzicht leben sollen. Ja, das heißt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir leben noch in der Welt. Und natürlich können wir und dürfen wir Essen, das gute Essen, den Urlaub oder die Anschaffung mit Dankbarkeit aus der Hand Gottes nehmen. Aber hier geht es vielmehr um eine Art Priorisierung. Eine Art Priorisierung, wo es darum geht, dass wir uns von diesen Dingen nicht gefangen nehmen lassen sollen. Deshalb sagt der Herr Jesus dann auch in Lukas 12, Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn unser Herz für den Herrn Jesus schlägt, dann suchen wir doch das, was da oben ist, da wo der Schatz ist. Unser Sehnen, der geht doch dann nach den geistlichen Dingen in den himmlischen Orten und nicht nach dem, was unten ist, oder? Und wir finden auch in seinem Wort, Psalm 1, Vers 2, glückselig der Mann, der über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und ich denke, wenn wir das wirklich von Herzen verstanden haben, wer er ist, was er für dich und mich getan hat, und nicht etwa, weil wir jetzt so liebenswert sind, nein, oder weil wir es meinen, es verdient zu haben, nein, es ist völlig unverdient, so geht der Zug unseres Herzens nicht zu den Dingen dieser Welt. Und übrigens, es ist auch nicht möglich, dass wir nach oben und zur gleichen Zeit nach unten schauen. Hat es von euch schon mal jemand probiert, zur gleichen Zeit nach oben und zur gleichen Zeit nach unten zu schauen oder unten und oben? Nee, das funktioniert nicht. Und so ist es auch nicht möglich, eine geteilte Zuneigung zu haben. Einmal nach oben und zur gleichen Zeit nach unten zu schauen, das ist eine sittliche Unmöglichkeit. Und trotzdem machen wir doch das, dass wir sehr viel Zeit investieren und das nach dem Sinnen und Trachten, was auf der Erde ist. Und gleichzeitig versuchen wir dann nach oben zu schauen und wundern uns, warum uns der Friede Gottes fehlt. Und das kommt doch daher, weil wir es gewohnt sind, auf die Stimme des Fleisches, auf das Klimpern des 50-Cent-Stück zu hören und nach diesen Dingen zu trachten. Lasst mich jetzt nochmal anhand von zwei Beispielen aus dem Alltag das Ganze noch etwas praktischer werden. Wie gehen wir zum Beispiel mit Schwierigkeiten um, welche dir im Alltag begegnen? Ich rede jetzt nicht von Schwierigkeiten, von Umständen, die wir nicht kontrollieren können. Seien sie jetzt selbst verursacht oder sie brechen uns über uns herein. Niemand hat doch letztendlich Kontrolle inmitten der Schwierigkeiten, in welchen wir leben. Es ist doch so, zwei Boote segeln mit demselben Wind in die entgegengesetzte Richtung. Das eine Boot oder der eine Steuermann, wo sein Boot auf den Felsen steuert, sagt, ja, der Wind hat mich so getrieben, ich kann nichts dafür. Der andere aber, welcher sein Boot in den sicheren Hafen lenkt, der hat gewusst, wie er sein Segel zu setzen hat. Und das ihn dann in den sicheren Hafen gesteuert hat. Und so ist es doch auch mit unserem Leben als Christ, oder? Entweder wir lassen uns von dem Wind der Schwierigkeiten und der Umstände treiben und suchen nach Lösungen in der Welt, oder Wir richten unseren Blick auf ihn, welcher alles in seinen Händen hält, auf den, welcher uns letztendlich in den sicheren Hafen lenkt. Paulus sagt uns deshalb, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Sucht eure Hilfe nicht in der Welt, sondern bei Gott. Ein zweites praktisches Beispiel, sage ich mal, wo uns davon abhalten kann, ist doch letztendlich, wie steht es mit unserem Konsumverhalten? Wenn man die Werbung hört, ja, die Welt, die will dir doch weismachen, wenn du das schöne Energietraumhaus kaufst, dann, wenn du die neue Küche von Poggenpohl kaufst, dann, wenn du den neuen Mercedes so und so kaufst, dann, wenn du nur die Kreuzfahrt mit der AIDA Prima machst, dann, oder wenn du das neue Handy iPhone 11 oder, jetzt die iPhone nicht mögen, oder das Samsung Galaxy S10 Plus kaufst, dann. Und hier kann doch jeder noch seine eigenen Wünsche noch ergänzen. Ihr habt doch auch immer mal wieder solche Gedanken oder solche Anflüge von Wünschen, oder? Oder geht es nur mir so? Oder wir kennen das doch aber, oder? Da entdeckt man es, will es unbedingt haben und dann kauft man es und dann hat man es und nach einiger Zeit denkt man dann, war das alles? Und anstatt man aus solchen Erfahrungen lernt, fällt man doch immer wieder darauf rein, oder? So sagt der Prediger in Prediger 1, Vers 8, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Und darum, so sollte das bei einem Christus-Nachfolger doch nicht sein. So gibt hier Paulus ein abschließendes Urteil. Und jetzt gebe ich die Zeit mal noch zum Aufschlagen. Ihr könnt aufschlagen, Römer 8, Vers 6 bis 8, wenn einer eine Bibel dabei hat und das machen will. Paulus gibt hier, wie gesagt, dieses abschließende Urteil zu dem Ganzen, diesem Trachten nach dem, was in der Welt ist. Da heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und jetzt? Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Deshalb ruft uns Paulus auf, suchet und trachtet nach dem, was droben ist. Und den Grund für unser Suchen und Trachten, also Punkt 2, zeigt uns Paulus im Vers 3, wo er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mit dem Wissen, dass wir mit Christus auferweckt sind, weist uns Paulus hier nochmal auf zwei Tatsachen hin. Erstens, wir sind gestorben. Zweitens, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn Paulus jetzt hier schreibt, ihr seid gestorben, wir haben ja einiges jetzt gerade schon gehört, aber ich will es jetzt mal in die andere Richtung lenken, so spricht er jetzt nicht von unserem Leib, von unserem alten Herz. Nein, ich denke, hier stimmt mir zu. Diese sind doch nach wie vor noch in der Lage, jede Sünde und jede Schändlichkeit zu tun. Er spricht vielmehr von unserer Stellung. Er hat uns aus der Herrschaft der Sünde, der Finsternis befreit, haben wir in Kapitel 1, Vers 13 steht es. Er hat uns versöhnt, Kapitel 1, Vers 21. Ja, Christus starb für deine und meine Sünde, für unsere Sünden und wir sind mit ihm gestorben. Und deshalb fordert uns Paulus auch dazu auf, uns der Sünde für tot zu halten. So sagt er in Römer 6, Vers 11. Auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und eins ist natürlich auch klar, natürlich werden wir in diesem Leben niemals Vollkommenheit erreichen. Aber es handelt sich doch um einen Prozess, der in jedem Gläubigen, in jedem Christ stattfinden sollte. Unser neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und zwar verborgen für jene, die Gott nicht kennen. Und wir Christen sind doch für die Welt, ja absurd, wir sind doch für die wird die Welt ein Rätsel. In ihren Augen sind wir weltfremd, fanatisch, verklemmt, absurd, dumm, lächerlich, kindisch, töricht und neuerdings auch gefährlich. Wobei gefährlich waren sie früher auch schon anscheinend. Und ehrlich gesagt, irgendwie kann ich das auch ein Stück weit verstehen. Genauso wie damals die Pharisäer, als Jesus sich als Sohn Gottes zu erkennen gab, ihn ablehnten und es als gotteslästerlich hielten, dass sich ein Mensch anmaßt, als Gott darzustellen. Und ich sage auch jetzt, wenn Gott einen Menschen nicht die Augen und das Herz öffnet, so kann er und wird er das niemals verstehen wollen und auch nicht können. Es wird für ihn immer und ewig weltfremd bleiben, wenn Gott nicht eingreift in den Menschen. Und darum, die Menschen können nicht verstehen, was das bedeutet. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil sie Christus nicht erkannt haben, so können sie auch uns nicht erkennen. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt 1. Johannes 3, Vers 1, da steht drin, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie hat den Herrn Jesus nicht erkannt. Und so ist auch unser Leben mit dem Christus verborgen in Gott. Und die Welt erkennt ihn nicht. Verborgen mit Christus in Gott heißt aber andererseits auch etwas Tröstliches, etwas Wunderbares. Dieses Leben ist nämlich absolut sicher, fest, unverrückbar. Da ist nichts, aber auch gar nichts, was uns aus seiner Hand reißen kann. Und so ist auch unser Leben. Es ist in ihm, aber es ist eben halt auch verborgen. Und während Paulus hier unsere gegenwärtige und sichere, unverrückbare Stellung beschreibt, wendet er sich jetzt dem Ziel des Suchens zu. Und das ist mein Punkt 3. Da heißt es, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Während jetzt doch unser Leben also verborgen ist mit Christus und Gott, so sagt Paulus jetzt, dass dieses Leben in Christus ist. Und wir, die Erretteten, werden mit ihm offenbar werden. Heute leben wir noch in gläubiger Hoffnung, so sagt Paulus oder sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Ja, dann werden wir den sehen, an welchen wir geglaubt haben. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist das nicht wunderbar? Ja, dieses Leben, dieses wird nicht verborgen bleiben. Nein, es wird in der zweiten Wiederkunft Christi auf diese offenbar werden. Das erste also, wo der Herr Jesus auf die Erde kam. Und von der zweiten Wiederkunft meine ich jetzt nicht die Wiederkunft in den Wolken, wo der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich nimmt. Von dem Letzteren wird ja die Welt jetzt nichts mitbekommen, bis auf das auf einmal plötzlich viele, viele Menschen fehlen werden. Nachdem der Herr Jesus dann seine Gemeinde zu sich genommen hat, als Braut zu sich genommen hat, findet im Himmel die Hochzeit des Lammes statt. Und das wird so herrlich sein, so herrlich sein. Und es hat, wo Johannes das gehört hat bei diesen Worten, da hat er den Engel angebetet und musste ermahnt werden. So lesen wir hier in Offenbarung 19, Vers 10. Und ich kann euch mal empfehlen, Offenbarung 19 zu lesen. Da geht es nämlich genau darum. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Als so überwältigt war er von dem, von der Schau, was er dort gesehen hat, was mit uns geschieht, die Offenbarwerdung der Gemeinde. Erst nach diesem offenbart er sich der Welt, wobei seine Braut ihm dann folgen wird. Und genau das ist der Zeitpunkt, um den es jetzt auch hier in diesem Text geht. Um seine Erscheinung in Herrlichkeit. Dann wird jedes Auge ihn sehen, auch alle, die mit ihm kommen werden. Und stell dir vor, wenn du Christus kennst, dann wirst du dabei sein. Dann wird auch allen, welche nicht geglaubt haben, dieses Geheimnis aus Kolosser 1, Vers 26 und 27 offenbar werden. Ja, diese wunderbare Wahrheit ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt, wenn der Christus unser Leben in der Wiederkunft geoffenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden und in Herrlichkeit, und zwar für alle Menschen, für alle Menschen. Und in der Gegenwart sind wir mit Christus auferweckt und genießen doch ein Leben, das Menschen weder sehen noch verstehen können. Doch dann werden uns die Menschen verstehen und wissen, warum wir uns so oder nicht anders verhalten haben. Nicht verrückt, weltfremd und verklemmt und was weiß ich noch alles. Wenn Christus offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Ist das nicht großartig? Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung? Ist das nicht ein wunderbares Wissen, das wir als Christ haben dürfen? Aber ich muss auch jetzt eins noch hinzufügen. 2. Thessalonicher 1, Vers 10 haben wir ja gerade gelesen, aber die Verse zuvor geben auch Aufschluss, was mit jenen geschieht, die nicht geglaubt haben. Nachdem der Herr Jesus nämlich mit seinen Heiligen 1000 Jahre geherrscht hat, so heißt es dann in dem Gericht vor dem weißen Thron, und darum geht es, der Vers 8, da heißt es, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Da gibt es kein Fegefeuer, da gibt es auch keine zweite Chance mehr. Jeder Mensch, welcher Christus zu Lebzeiten nicht anerkennt und an ihn glaubt, wird auf ewig verloren sein. Und da gibt uns die Bibel Unmengen von Hinweisen. Das ist eine schreckliche Tatsache, welche heute in den Predigten oder in den Gemeinden gerne verschwiegen wird oder gar nicht gern geredet wird. Aber mit über 80 Versen über Hölle in den 13 Paulusbriefen redet Paulus doch mehr über Hölle und über Gottes Gnade und als über Gottes Gnade und Barmherzigkeit und über den Himmel zusammen. Das muss uns auch klar sein. Darum noch einmal, wenn du heute Morgen hier bist, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen von euch persönlich. Du bist vielleicht hier, weißt das alles schon, aber du hast dich vielleicht der Wahrheit immer geschickt geblockt und denkst vielleicht, Gott wird mit mir schon irgendwo zufrieden sein. So möchte ich dir heute sagen, Jesus wird dir einmal eine Frage stellen. Kennst du mich? Was würde dir dann sagen? Kann jeder das für euch, für sich beantworten? Darum, verschließe nicht länger dein Herz. Ich sage nicht, dass Christsein einfach ist. Nein, das ist es überhaupt nicht. Aber wenn du Christus kennst, so darfst du einen Frieden genießen, das kann ich euch versprechen, der dir sonst auf dieser Welt niemals zuteil werden wird. Gott fordert alles, ja. Er will dein Leben und er ruft dich in eine bedingungslose Nachfolge und will dich in sein Bild umgestalten. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und wie das aussehen kann, ganz, ganz praktisch, wenn wir Christus nachfolgen, möchte ich euch noch alle kurz zum Schluss weitergeben. Ich hoffe, ihr habt ja noch 2, 3 Minuten, gebt ihr mir noch. Das habe ich genommen aus Nimm und Lies, einem christlichen Literaturblog. Und es hat mir so aus dem Herzen gesprochen und diese Kompromisslosigkeit, die hat mich so angesprochen und ich hoffe, euch geht es genauso. Wenn Gott dich berufen hat, wirklich so zu sein wie Jesus, dann ruft er dich zu einem Leben des Kreuzes und der Demut. Dann wird er von dir solch einen Gehorsam verlangen, dass du gar nicht in der Lage sein wirst, anderen Menschen zu folgen oder dich mit anderen Christen zu vergleichen. Oft wird es den Anschein haben, dass Gott anderen Menschen erlaubt, Dinge zu tun, welche er dich niemals tun lässt. Es kann sein, dass andere Christen und Prediger, welche einen religiösen Eindruck machen und auf eigene Faust vorankommen, ihren Einfluss geltend machen, zielstrebig ihre Pläne ausführen, aber du kannst es nicht. Und wenn du es versuchst, wirst du so versagen und der Herr wird dich so zurechtweisen, dass du dich schrecklich schuldig fühlen wirst. Es kann sein, dass andere auf sich selbst stolz sind, auf ihre Arbeit, auf ihren Erfolg, ihre Veröffentlichungen. Aber der Herr wird dir so etwas nicht erlauben. Und wenn du es doch tust, dann wird er dich beschämen, dass du dich und all deine guten Gaben verachtest. Es kann sein, dass es anderen erlaubt ist, viel Geld zu verdienen, mit einer Erbschaft reich zu werden. Aber es ist wahrscheinlich, dass Gott möchte, dass du arm bleibst. Weil er dir etwas viel Besseres schenken will als Gold, nämlich eine hilflose Abhängigkeit von ihm. Dabei ist es sein Vorrecht, alle deine Bedürfnisse Tag für Tag mit den Reichtümern aus seiner Schatzkammer zu stillen. Es kann sein, dass der Herr es zulässt, dass andere gelobt und geehrt werden und im Vordergrund stehen und du ganz unscheinbar im Dunkeln versteckt bist, weil er möchte, dass du zu seiner Ehre jene köstliche Frucht bringst, welche nur im Schatten wachsen kann. Es kann sein, dass Gott andere groß herausbringt, dich aber ganz klein hält. Er mag es anderen erlauben, etwas für ihn zu tun und das Lob selbst dafür einzustecken, aber er dich arbeiten und schuften lässt, ohne dass du dabei weißt, wie viel du erreicht. Und dann, um deine Arbeit noch wertvoller zu machen, wird er jemand anderen erlauben, den Lohn für deine Arbeit zu bekommen. Dadurch wird deine Belohnung noch vielfach größer sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Der Herr wird dich genau beobachten. Mit eifersüchtiger Liebe wird er über dich wachen. Und er wird dich schon für kleine Worte oder Gefühle ermahnen, auch dafür, dass du deine Zeit verschwendest. Alles Dinge, worüber sich andere Christen scheinbar nie Gedanken machen. Sei dir darüber im Klaren, dass Gott ein uneingeschränkter Herrscher ist, dass er das Recht hat, mit seinem Eigentum zu tun, was ihm gefällt. Und jetzt komme ich zum Ende. Es kann sein, dass du viele Fragen hast, warum Gott gerade mit dir auf die eine oder andere Weise umgeht. Es kann sein, dass du die Antwort darauf niemals erfährst. Aber wenn du dich völlig hingibst als sein Sklave, dann wird er dich mit seiner Liebe umhüllen, wird dir viele gute Dinge schenken, die nur jenen zuteil werden, die ihm ganz nahe sind. Sei dir darüber im Klaren, du musst mit dem Herrn ganze Sachen machen. Du musst ihm das Privileg einräumen, deine Zunge zu bändigen, deine Hände zu binden, deine Augen zu schließen, auch wenn es den Anschein hat, dass er es nur bei dir so macht. Erst dann, wenn du von dem lebendigen Gott so eingenommen bist, dass du in der Tiefe deines Herzens zufrieden bist und deine Freude daran hast und der Herr dich auf eine ganz persönliche Weise beschützt und dein Leben leitet, erst dann hast du den Vorhof des Himmels gefunden. Amen.